Anfang des Jahres, da braucht man ja immer so ein bisschen, um die Wintermüdigkeit zu überwinden. Jedenfalls mir geht das so. Viele Besuche und Feiern liegen hinter uns. Wir schauen zurück aufs letzte Jahr mit Dankbarkeit, aber vielleicht auch mit Wehmut, mit Schmerzen. Und dann beginnt unversehens das neue Jahr und man muss sich erstmal so ein bisschen schütteln. Also mir geht das immer so. Tatsächlich haben das ja wirklich viele von euch geschafft, zum ersten Gottesdienst in diesem Jahr schon da zu sein. In dem haben wir uns mit Lobpreis und Gebet auf Jesus ausgerichtet. Und dann, da war doch noch was, dann kommt die Jahreslosung, nicht wahr? Wichtiges Thema, siehe, ich mache alles neu. Dem gehörte der zweite Gottesdienst in diesem Jahr. Und dann begann die Allianz Gebetswoche, eine Woche voller Gebet, die wir gestartet haben mit einem gemeinsamen Gottesdienst letzten Sonntag in der Immanuelskirche. Und an diesem Gottesdienst machen wir uns immer bewusst, trotz aller Unterschiede, wir Christen, wir gehören zusammen. Indem wir die Einheit suchen, folgen wir einer Spur, die Jesus selbst gelegt hat. Jesus sagte: Ich möchte, dass ihr eins seid, so wie der Vater und ich. Denn daran erkennt die Welt, dass Jesus Christus in diese Welt hineingesandt wurde und dass die Menschen von Gott geliebt sind. So sehr viel Konkretes wie diese Einheit, dieses Einssein und dieses Gemeindesein aussieht in Unterschiedlichkeit und Gemeinsamkeit, so viel hat Jesus dazu eigentlich seinen Jüngern gar nicht mit auf den Weg gegeben. Es gibt keinen schriftlichen Masterplan davon, von Jesus jedenfalls, wie Gemeinde aussehen soll. Aber wir haben ein wunderbares Buch in der Bibel, das uns davon erzählt, wie die ersten Christen so im Learning-by-Doing-Prinzip Kirche gestaltet haben. Und in diesen ersten wichtigen Schritten steckt vielleicht auch noch nicht all das, was wir dann in den darauffolgenden 2000 Jahren brauchten, um Kirche in vielerlei Gestalt zu werden. Aber so manche Prinzipien, die werden klar beschrieben. Uns haben im vergangenen Jahr ja auch so manches Mal Fragen rund um Gemeinde beschäftigt. Wie sortieren wir uns? Welchen Dingen geben wir Priorität? Wer entscheidet wie? Und wie stellen wir sicher, dass die Mitte bleibt und Nebensächlichkeiten das, was sie sind, nämlich nebensächlich? Deshalb werden Ruben und ich heute eine Serie zur Apostelgeschichte starten. Und unser Blick soll den Gemeinden der ersten Christen gelten, ihrer Gestalt und vor allen Dingen auch ihrer Mission. Und wir wollen jeden Text, den wir betrachten, daraufhin befragen, was können wir von den ersten Christen lernen? Wir sind uns sicher, dass es eine spannende Reise wird, von heute bis Mitte März. Wir werden längst nicht alle Texte der Apostelgeschichte behandeln können, dazu ist das Buch zu umfangreich. Aber vielleicht motiviert euch das, in diesen 2 Monaten auch selber einmal die Apostelgeschichte zu lesen. Kaum ein Buch in der Bibel hat für mich einen missverständlicheren Titel als die Apostelgeschichte. Die Taten der Apostel steht da drüber in euren Bibeln oder im Englischen Acts, das, was passierte. Aber eigentlich geht es gar nicht nur darum, was die Apostel taten. Ein Drittel des Buches besteht allein aus Reden. Dann sind auch 2 Briefe noch in dem Text drin. Lukas ist der Autor der Apostelgeschichte. Und er hat diesem zweiten Teil von seinem Werk wahrscheinlich selber gar keinen Titel gegeben. Für ihn ist das, was uns heute in 28 Kapiteln vorliegt, einfach eine Fortsetzung von dem, was er gerade vorher aufgeschrieben hatte. Das Evangelium von Jesus Christus, so wie Lukas es berichtet, nämlich das Lukas-Evangelium. Und alles, was wir in der Apostelgeschichte lesen, das handelt davon, was dieser Jesus weiterhin tut und lehrt. Diese mysteriöse Gegenwart von Jesus durchzieht die ganzen Kapitel, das ganze Buch der Apostelgeschichte. Jesus wird als König und als Herr gepredigt. eine lebendige und machtvolle Realität. Eine Person, die erkannt und geliebt werden will, der man gehorchen kann und die zur Nachfolge einlädt. Und Jesus ist in der Apostelgeschichte eine Person, die weiterhin mitten in der realen Welt handelt. In Jerusalem, in Judäa, in Samaria, in Kleinasien und letztlich in der ganzen Mittelmeerwelt. Darum wird's in diesem Buch gehen. Das sagt Lukas schon ganz zu Beginn, so wie wir gerade gehört haben. Jesus ist der Hauptakteur der Apostelgeschichte, unsichtbar, aber real, durch den Heiligen Geist. Er ist der Lebendige, er ist der Auferstandene. Und dieses Thema dominiert die Apostelgeschichte wie kein anderes. Und Lukas, der brennt geradezu darauf, das seinen Lesern vorzustellen. Und deshalb fällt er gleich mit der Tür ins Haus, so wie wir das gerade in den ersten 9 Versen gehört haben. Die erste Szene ist auf dem Ölberg, einem Berg in der Nähe von Jerusalem, als Jesus Abschied von seinen Jüngern nimmt, um in die himmlische Welt aufgenommen zu werden. Und Jesus erinnert seine Freunde an den Tag, an dem Johannes der Täufer ihn unter Wasser getaucht hat, ihn getauft hat. Und als damals die Mission von Jesus begann, nämlich das neue Reich Gottes aufzurichten. Und genau so werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden, verspricht Jesus seinen Jüngern. Und dann seid ihr Botschafter dieses Reiches. Und ihr werdet dabei sein, wenn Gott etwas Neues in dieser Welt tun wird. Die ersten Christen, die waren voller Energie und voller Begeisterung. Sie erlebten, dass Gott überall neue Dinge tat. Und sie lernten, wie man die gute Nachricht von Jesus in die Welt bringen konnte. Die Apostelgeschichte, die verschweigt uns auch nicht, dass es viele Rätsel und Probleme in der jungen Kirche gab. Es gab Krisen, bei denen es um Leiterschaft ging, um Geld, um unterschiedliche kulturelle Prägungen, um Bibelauslegung, um Ethik. Und es hat auch mit den politischen und religiösen Autoritäten um diese ersten Christen herum manchmal ordentlich gescheppert. Und auch das machte das nicht leichter, als Gemeinde zu leben. Wir dürfen uns die Realität der ersten Christen keineswegs rosarot vorstellen. Es ging weder reibungslos zu, noch ohne Ärger. Allerdings kannten sie ihre Berufung. Sie waren das neu geformte Gottesvolk, von Jesus in die Nachfolge gerufen. Und sie waren damit beauftragt, diese gute Nachricht von der Ankunft des Messias in die Welt zu tragen. Aber wie formiert man sich für so eine Aufgabe? Wie stellt man sich dafür auf? Die Jünger Jesu, die hatten in der Zeit, als sie Jesus durch Galiläa und Judäa nachfolgten, nicht immer die beste Figur gemacht. Sie hatten sich gezofft, sie hatten um die besten Plätze gekämpft und sie waren auch wenig erfolgreich gewesen, als Jesus sie zu Trainingszwecken in die Dörfer geschickt hatte. Sie leugneten ihn, sie laufen in der schwersten Stunde weg. Aber über Nacht wird alles anders. Sie bekommen, so berichtet uns das zweite Kapitel, sie bekommen den Geist aus der Höhe, den Helfer, den Tröster, der Angst in Mut verwandelt. Und dieser Geist Gottes, der verwandelt Schockstarre in die Bereitschaft, loszugehen. Und dann erleben die ersten Christen etwas, was man bezeichnen könnte als den Summer of Love. Den Summer of Love von Agape Love nämlich. Täglich treffen sie sich, die Jünger und auch die inzwischen bekehrten Mitglieder der Jesusfamilie. Der Bruder von Jesus, Jakobus, ist mit dabei, der leibliche Bruder. Jesu Mutter Maria spielt eine Rolle in dieser ersten Gruppe. Und die ersten Christen, die sehen Jesus inzwischen in einem völlig neuen Licht. Aber nicht nur ihn, sondern ihre gesamte jüdische Tradition, alles, was sie gelernt hatten. Und sie fangen auf einmal an, die biblischen Schriften rückwärts zu lesen. Alles bekommt für sie auf einmal einen neuen Sinn. Die Tora, die prophetischen Schriften. Und Lukas, der tritt an 3 Stellen in der Apostelgeschichte so einen Schritt zurück. Und dann beschreibt er zusammenfassend, was diese erste Gemeinde ausmacht. diese Zusammenfassung beschreiben, was die erste Gemeinde im Kern ausmachte, was ihr innerer Gemeindezustand war. Und wir wollen uns heute einen Vers anschauen, der vier wesentliche Kennzeichen der Kirche nennt. Sie waren von Beginn an der Jesusbewegung grundlegend. Und sie haben ihre Bedeutung und ihre Grundsätzlichkeit, glaube ich, nicht verloren. Und deshalb können wir davon lernen. Und dieser Vers heißt: Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Ein kurzer Vers, und wie so manche Bibelstelle ist er sehr knapp. 17 Wörter im Griechischen. Und Luther schafft es, den Satz mit 19 Wörtern zu übersetzen. Aber in den einzelnen griechischen Worten steckt oft viel mehr, als man mit einem einzigen deutschen Wort ausdrücken kann. Und deswegen habe ich euch noch ein paar weitere Übersetzungen mitgebracht, die versuchen, das auszudrücken, was auch mitschwingt. Die neue evangelistische Übersetzung, die sagt: Sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den gemeinsamen Gebeten. Oder neue Genfer Übersetzung: Was das Leben der Christen prägte, das waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Oder Roland Werner macht es in das Buch folgendermaßen: So gestalteten sie ihren Alltag. Sie nahmen die Lehre der bevollmächtigten Jesusbotschafter als Maßstab für ihr Leben. Sie teilten ihr Leben miteinander. Sie brachen feierlich das Brot und sie widmeten sich dem Gebet. Was sind also die vier wesentlichen Kennzeichen von Kirche, von Gemeinde? Es sind diese vier: Die Lehre der Apostel, das gemeinsame Leben oder Gemeinschaft der Gläubigen, das Brotbrechen und Gebet. Man kann diese vier Kennzeichen nicht trennen oder ein Element auslassen, ohne das Ganze zu beschädigen. Wo dem Lehren oder auch dem lebenslangen Lernen, dem lebendigen Lernen keine Aufmerksamkeit geschenkt wird, da kehren Menschen ganz schnell wieder zurück in die Weltanschauung oder zu dem Gedankengut der Kultur, die sie umgibt. Das ist nämlich stark, das, was uns umgibt, die Weltanschauung. Davon werden wir unmerklich immer wieder geprägt. Darin sind wir aufgewachsen. Und wir können uns entscheiden, ob wir uns davon prägen lassen oder ob wir uns immer wieder unter das Wort Gottes stellen und uns davon prägen lassen. Wenn wir das nämlich nicht tun, ist das Ende vom Lied, dass der gesellschaftliche Druck mit seiner starken Überzeugungskraft unser Denken prägt. Und Jesus ist dann irgendwann nur noch ein blasser Einfluss, eine Erinnerung. Wenn man eben nicht kontinuierlich in der Bibel und in der Lehre, die aus ihr kommt, wenn man sich der nicht aussetzt. Wenn Menschen das gemeinsame Leben der christlichen Familie ignorieren, dann werden sie isoliert. Und oft wird es schwierig für sie, ihren lebendigen Glauben aufrechtzuerhalten. Wenn Menschen nicht mehr regelmäßig am Abendmahl teilnehmen, dann versäumen sie es, die Flagge zu hissen, die sagt: Jesu Tod und Auferstehung sind das Zentrum aller Dinge. Das sagen wir uns damit nämlich immer wieder. Und wenn Menschen zwar all diese Dinge machen, aber das Gebet vernachlässigen, dann vergessen sie einfach, dass Christen Menschen sind, die in zwei Welten leben. Wir sind Erdenmenschen und wir sind Himmelsmenschen. Und durch das Gebet haben wir Teil an dieser Himmelswelt. Wir sind mit Gott verbunden. Schauen wir uns diese vier Kennzeichen einfach mal ein bisschen genauer an. Die Lehre der Apostel. Die Apostel sind zunächst einmal die 12 Jünger, mit denen Jesus unterwegs war, die seinen Auftritt in dieser Welt intensiv miterlebt haben, die Ohren und Augenzeugen von Jesus waren. Einer dieser 12 Jünger, Judas, der scheidet aus tragischer Art und Weise aus dem Kreis der Apostel aus, ein neuer wird nachgewählt. Und auch Paulus und nachher andere werden als Apostel bezeichnet. Das sind Menschen, die haben den Auferstandenen erlebt und die verkündigen ihn. Sie hörten seine Worte, sie sahen seine Wunder, sie erlebten seine Verhaftung, seinen Tod und sie waren Zeugen der Auferstehung. Apostel waren sie, weil sie von Jesus gesendet wurden. Ein Apostel ist ein Gesandter. Jesus hatte sie ausgesendet mit einem starken Mandat. Geht hin in alle Welt, verkündigt allen Menschen die gute Nachricht. Ende vom Markus-Evangelium. Oder im Johannes-Evangelium wird das so gesagt. Jesus sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Oder ganz bekannt, Ende vom Matthäus-Evangelium. Geht hin in alle Welt, macht die Menschen zu Jüngern. Geht zu allen Völkern, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles, was ich euch geboten habe. Die Apostel, das waren diejenigen, die Jesus erlebt und erkannt hatten. Er, das Wort, wurde ein Mensch. Er lebte bei uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Sie hatten das erlebt. Sie waren Zeugen davon, dass Gott selbst Mensch wurde und dass Jesus die Manifestation der guten Nachricht war. Gott erniedrigt sich selbst. Er stirbt unter der Last des Bösen in der Welt und er versöhnt die Menschen mit Gott. Und das wird bestätigt durch die Auferstehung. Seine Auferstehung bestätigt seine göttliche Mission. Und was lange zuvor in den Schriften angekündigt wird, das wird in Jesus Realität. Er ist der Messias, von dem so lange geredet wurde. Er kam und errichtete das Reich Gottes. Ihn als König und Herrn anzuerkennen, das ist der Weg zum Heil für alle Menschen. Das ist in wenigen Sätzen die Lehre der Apostel. Eine neue Weltsicht, ein Weg, um zu Gott nach Hause zu kommen. Dabei haben die Apostel nie vernachlässigt, was Jesus gelehrt hat. Sein Leben und seine Bedeutung und seine Worte sind Lehre der Apostel. Lehre der Apostel umfasst auch all das, was Lukas im ersten Teil seines Werkes, nämlich im Lukas-Evangelium, vom Heil Gottes erzählt hat. Die ersten Christen, die ja vor allen Dingen aus dem Judentum kamen, die kannten so eine Art von Lehre und Unterweisung aus der Synagoge. Da war das auch so. Worte aus der Schrift wurden vorgelesen, man dachte darüber nach, man legte sie aus, man wendete sie auf das eigene Leben an. Und nichts anderes taten die ersten Christen auch. Sie lasen in den Schriften des Alten Testamentes und sie entdeckten Jesus darin. Sie ließen sich erzählen, was Jesus gelehrt hatte. Und sie fragten sich, wie sie das in ihrem eigenen Leben verwirklichen sollten. Liebe Gott und deinen Nächsten, was heißt das für mich und für meine Beziehungen? Du kannst nicht Gott gleichzeitig dienen und dem Geld. Was für ein Spiegel wird mir hier vorgehalten? Folge mir nach. Wie kann ich leben, wie Jesus lebte? Reden, wie Jesus redete? Und wie kann ich tun, was er tat? Segnet, die euch verfluchen. Betet für die, die euch beschimpften. Wie praktiziere ich das in der Kraft des Heiligen Geistes? Mit diesen Fragen beschäftigten sie sich, als sie sich mit der Lehre der Apostel beschäftigten. Ein Wort fällt noch auf in diesem ersten Teilsatz. Sie waren beständig. Sie waren beharrlich. Sie machten die Lehre der Apostel zum Maßstab für ihr Leben, wie einer übersetzt hat hier. Sie gingen in die Tiefe. Das Evangelium bestimmte ihr ganzes Denken. Dieses Festhalten, diese Beständigkeit, die prägt auch das zweite Kennzeichen der ersten Christen, die Gemeinschaft. In diese Gemeinschaft, das geschwisterliche Leben, das geteilte Leben und in den Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft werden auch all die mit hineingenommen, die Tag für Tag neu dazukommen. Das scheint selbstverständlich gewesen zu sein. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, den wir von den ersten Christen auf jeden Fall lernen können. Dass wir unsere Gemeinschaft immer offen halten für andere, die dazukommen. Ganz praktisch. Dass wir immer offen sind für die Menschen, die neu dazukommen. In unseren Hauskreisen, in unseren Gottesdiensten. Und dass wir das ganz bewusst tun und auf sie zugehen. Und uns nicht nur um uns selber kümmern, sondern es ist ein Prinzip von Gemeinde, dass sie offen ist für Neue, dass Menschen dazukommen und mit hineingenommen werden in dieses Kraftfeld, was es in der Gemeinde gibt. Sie hielten fest an der Gemeinschaft, an der Koinonia heißt das Wort. Und diese christliche Gemeinschaft, die bedeutet mindestens Freundschaft. Darunter geht das nicht. Es ist eine Verbindung, die die ersten Christen charakterisierte. Gemeinschaft bedeutet, die Herzen füreinander aufmachen. Und Gemeinschaft heißt auch Teilhabe und Teilgeben. Das steckt da drin in dem Wort. Die ersten Christen, die taten das sehr, sehr praktisch, indem sie Hab und Gut miteinander teilten. Keiner sollte hungern. Keiner sollte leiden. Gemeinschaft war eine sehr, sehr praktische Angelegenheit. Und das ist es heute auch noch. Wir tun das auch in vielerlei Gestalt. Und wenn wir zum Beispiel Geld sammeln für Hilfsprojekte, für die Auslandshilfe oder für Compassion, letztes Jahr haben wir einen tollen Compassion-Gottesdienst gehabt, dann werden unsere Herzen aufgemacht für Not in dieser Welt und wir können teilhaben daran. Wir können Koinonia haben. Wir sind Teil davon. Es ist auch ein gemeinsames Leben, was sich da herausbildet. Und das wird um einen gemeinsamen Glauben an Jesus herum gebildet. Es ist eine Gemeinschaft im Glauben. Ein Christ ist nie isoliert. Er steht nicht allein. Er ist Teil einer Glaubensgemeinschaft. Und das Geheimnis besteht für mich darin, dass Christus im Glaubensbruder und in der Glaubensschwester genauso ist wie in mir. Das verbindet uns zutiefst miteinander. Gemeinschaft, das ist nicht geselliges Zusammensein. Das kann es natürlich auch sein, aber darin erschöpft sich das nicht. Es ist auch nicht nur das Teilen von gleichen Interessen. Es ist Teilen der Herzen und der Herzensanliegen. Es ist gegenseitige Ermutigung. In der Gemeinschaft, in der Koinonia, können wir auch unsere Lasten teilen und wir können unsere Sünden bekennen und wir können unsere Zweifel zu Wort kommen lassen. Kennst du das, wie ermutigend das ist, in Situationen, wo der eigene Glaube schwankt, wenn man dann von Mitchristen getragen wird, wenn jemand Fürbitte für dich tut, wenn jemand dich segnet? Das dürfen wir viel mehr nutzen. Wir bieten das ja jeden Sonntag an. Nutze das doch. Komm zu einem Bruder oder einer Schwester und lass für dich beten. Lass einen anderen deinen Glauben, deinen schwachen Glauben vielleicht mittragen. Wir haben letztes Jahr einen Arbeitskreis Seelsorge gegründet, wo Menschen zusammenkommen, die einfach offen sein möchten für die Nöte anderer. Menschen, die bereit sind, dir zuzuhören und die deine Anliegen teilen möchten und die das gemeinsam mit dir vor Gott bringen möchten. Das können wir nutzen. Das ist Gemeinschaft. Das macht Gemeinde echt aus. Fiel diese Gemeinschaft den ersten Christen leicht? Nee, glaube ich nicht. Fiel es ihnen unter dem Einfluss des Heiligen Geistes leicht? Auch nicht, leider auch nicht. Die Apostelgeschichte erzählt an vielen Stellen davon, wie man miteinander gerungen hat. Es gab da sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, allein auf der Leitungsebene. Reichlich Konfliktstoff. Da war der Bruder von Jesus, Jakobus, der kommt aus dem konservativen und armen ländlichen Galiläa. Da ist er auf der anderen Seite Barnabas aus Zypern, ein wohlhabender, weltgewandter Jude. Unter den Gläubigen gibt es auch immer mehr, die ausländische Wurzeln haben. Simon von Zyrene, der das Kreuz von Jesus trägt, stammt aus Nordafrika. Von den 7 Diakonen stammen 6 aus dem griechischsprachigen Ausland und einer sogar aus einer nichtjüdischen Familie. Die brachten ganz unterschiedliche kulturelle Einflüsse mit. Manche waren Pharisäer, manche waren Essener, so eine jüdische Spezialgruppierung. Und dazu eben noch dieser Druck von außen, ungefähr ab 40 nach Christus. Da ist es nicht so leicht mit der Gemeinschaft. Und dazu noch diese Entwicklung, dass in der Gemeinschaft von Christen nicht Juden und Griechen, nicht Sklave oder Freier, nicht Mann oder Frau gelten sollen. Das hatte alles eine große Sprengkraft. Aber sie rangen sich immer wieder durch zu gegenseitiger geschwisterlicher Anerkennung. Sie hatten als Ziel immer die Einmütigkeit und sie sind wild entschlossen, die Gemeinschaft der Agape-Liebe zu leben. Das ist das Wort nämlich, was sie dafür haben, für diese Art, ihr Leben miteinander zu teilen. Agape, Liebe, die von Gott kommt. Bitte Lass deine Liebe in uns leben und zur Entfaltung kommen. Das empfinde ich auch als eine der wichtigsten Bitten in unserer Zeit. Brot brechen, das ist das dritte Kennzeichen der Gemeinde. Wir nennen das heute meistens nicht mehr so. Dieser Begriff hat sich nicht so durchgesetzt, schon im Neuen Testament nicht, sondern das Mahl des Herrn oder schlicht das Abendmahl. Brotbrechen bezeichnet Folgendes. Wenn eine jüdische Familie Gäste hatte, dann lag man miteinander bei Tisch. Und um das Essen zu starten, richtete sich der Hausherr auf und er nahm ein Fladenbrot und sprach darüber einen Lobpreis, ein Tischgebet sozusagen. Er sagte, gepriesen seist du, Herr, unser Gott, der Brot aus der Erde hervorgehen ließ. Und die Gäste und die Familie sagten Amen. Und der Brotherr, der brach dann für jeden Teilnehmer dieser Mahlzeit ein Stück ab und reichte es an die Gäste weiter. Und so übermittelte er den Segen über dem Brot. Und zum Schluss brach er ein Stückchen für sich selber ab. Und das war das Startzeichen fürs Essen. Ein Eröffnungsritus also. Jesus tat genau das Gleiche, als er 5000 Menschen auf dem Feld zu Gast hatte. Und er tat das Gleiche auch beim letzten Mal mit seinen Jüngern. Und dabei gibt Jesus aber dieser Gewohnheit eine völlig neue Bedeutung. Er sagt dann, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut das immer wieder zur Erinnerung an mich. Und nach dem gemeinsamen Mahl tut er etwas Ähnliches mit dem Becher Wein. Und das passierte in einer jüdischen Tischgemeinschaft auch so. Dieser Becher, sagte Jesus dann, steht für den neuen Bund, den Gott mit den Menschen schließt. Er kommt zustande durch mein Blut, das für euch fließen wird. Und zwischen diesen beiden Dingen, diesen beiden Handlungen, liegt eben gewöhnlicherweise eine Mahlzeit. Und ähnlich werden das die ersten Christen auch gemacht haben. Sie kamen zusammen, um zusammen zu essen. Und sie nutzten das Brotbrechen als Erinnerung an Jesus. Jesus ist jetzt gegenwärtig. In diesem von ihm gestifteten Mahl wird die Gemeinschaft mit ihm realisiert. Und daran hält die Gemeinde fest. Das ist ein typisches Kennzeichen von Gemeinde. Und wenn wir daran festhalten, dann bekennen wir, jedes Mal, wenn wir das Abendmahl feiern, dass Jesus für uns starb, dass der neue Bund konstituiert ist und dass wir Zuversicht haben, dass sein Reich vollendet wird. Das Abendmahl ist zentral für die Kirche. Das gehört zu ihren zentralen Merkmalen. Und es zeigt auch immer wieder, wir gehören an einen Tisch. Alt und jung und arm und reich oder auch mit ganz verschiedenen Ansichten. Und das dürfen wir uns niemals nehmen lassen. Das vierte Kennzeichen. Gebet. Die ersten Christen lebten mitten unter den Menschen von Jerusalem. Die gründen keine Ordensgemeinschaft, die ziehen sich nicht in die Wüste zurück. Die mischen sich unter die Leute, die gehen täglich in den Tempel. Und damit folgen sie den Rhythmen des jüdischen Glaubens. Sie beten dreimal am Tag. Das Wort, was hier steht, ist auch nicht Einzahl, sondern Mehrzahl. Sie blieben in den Gebeten. Sie taten das so, wie sie es mit der Muttermilch aufgesogen hatten. Das sind Tageszeitengebete gewesen, so wie wir das heute aus vielen Klöstern kennen. Am Morgen, am Mittag und am Abend, mindestens. Davon finden wir Spuren in der Apostelgeschichte. Zur Terz, also am Morgen, war die Gemeinde am Pfingsttag zusammen, steht in Kapitel 2, und sie beteten. Zur Sext, also am Mittag, stieg Petrus in Joppe auf das Dach, um zu beten, in Kapitel 10, als er den Cornelius trifft. Zur Non, also am Abend, gehen Johannes und Petrus in den Tempel, um zu beten, Kapitel 3, und dort heilen sie einen Mann. Das Wort steht eben wirklich in der Mehrzahl. Nicht sie blieben im Gebet, sondern sie blieben in den Gebeten. Das ist Regelmäßigkeit, da ist gemeinsames Gebet. Sie beteten, wie Jesus es ihnen beigebracht hatte, zum Vater im Himmel. Aber bald begannen sie auch zu Jesus zu beten und sie baten ihn um Hilfe und sie beteten ihn an. Und sie beteten die Psalmen, die Jesus ihnen das vorgemacht hatte. Sie hatten auch bald vorgeformte Gebete und Bekenntnisse. Und sie beteten natürlich auch persönlich und allein und in der Stille. Sie beteten um die Kraft des Heiligen Geistes. Sie beteten als Sünder, die auf Gottes Gnade angewiesen sind. Und sie wissen auch, dass man mit einem gebrochenen Herzen und einem geschlagenen Gemüt zum Herrn kommen kann. Und natürlich beteten sie auch immer wieder mit fröhlichem Herzen und voller Dankbarkeit. Deshalb halten sie am Gebet fest. Sie bleiben beständig darin und sie schöpfen Kraft daraus. Einer der kraftvollsten Momente, die ich jeden Monat erlebe, ist das Gemeindegebet. Am zweiten Dienstag im Monat treffen wir uns vormittags mit einer Gruppe, sind meistens so zwischen 8 und 12 Leuten, und beten zusammen. Und das ist ein kraftvoller Moment, mit anderen gemeinsam regelmäßig zu beten, zurückzuschauen, was Gott getan hat, nach vorne zu schauen, Not miteinander zu teilen und das vor den Herrn zu bringen. Seit einiger Zeit haben wir das Gebet in der Stille, Mittwochvormittags, zusammen vor Gott kommen. Und wir haben auch andere Gebetsgruppen, die oft sehr klein sind. Warum eigentlich? Kommt doch mal dazu. Oder richtet euch selber regelmäßige Gebetszeiten ein. Zum Beispiel am frühen Morgen mit einer kleinen Gruppe über Video. Machen viele Leute. Oder in einer Zweierschaft mit einem Mitchristen. Es gibt so viele Möglichkeiten, miteinander zu beten und dem Regelmäßigkeit zu geben. Diese 4 Kennzeichen lassen vor unseren Augen also ein sehr dynamisches Bild von Gemeinde entstehen. Von kleinen Gruppen, die sich in verschiedenen Häusern treffen, mal hier, mal dort. Sie haben noch keinen festen Versammlungsort. Menschen sitzen miteinander am Tisch und essen zusammen. Durch die Tischgemeinschaft kann ganz viel Nähe entstehen. Geschichten werden geteilt. Wer bist du? Wer bin ich? Was ist deine Geschichte mit Christus? Was sind deine Nöte? Wofür können wir beten? Wie können wir dir helfen? Christen essen und trinken und feiern miteinander. Sie nehmen Anteil am Leben ihrer Schwestern und Brüder. Und sie feiern die Auferstehung von Jesus Christus mitten in ihrem Leben, in ihrem Alltag. Und sie tun das gemeinsam. Das Ganze bleibt nicht unbeobachtet. Es gab nicht so viel Privatsphäre in der Zeit der ersten Christen. Die Menschen um sie herum beobachten das und sie sehen die Großzügigkeit der ersten Christen. Und sie spüren ihre Energie. Diese Christen kapseln sich nicht ab. Sie lassen die Menschen um sie herum sehen, was sie glauben und wie real Jesus für sie ist. Der Abschnitt endet damit: Der Herr ließ täglich weitere Menschen zur Gemeinde hinzukommen, die gerettet werden sollten. Was können wir also von den ersten Christen lernen? Eine erste Antwort ist Gemeinschaft und Hingabe. Gemeinde konstituiert sich dort, wo die gute Nachricht von Jesus im Mittelpunkt steht. In der Mitte der Verkündigung, die Lehre der Apostel. Wo Gemeinschaft aber auch keine leere Worthülse ist. Und dort, wo sich Menschen aneinander hingeben, im Mitteilen, im Miteinander Abendmahl feiern, im gemeinsamen Gebet. Amen.